Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Es sind inzwischen 2,5 Jahre vergangen, dass ich das letzte Mal hier war, und ich freue mich wieder, in diesem schönen Land Österreich zu sein, mit den schönen, vielen Landschaften und auch mit den vielen schönen Städten. Ich komme gerade aus Wien und gestern von Steyr, und das sind immer wieder neue Eindrücke. Und heute, das ist meine letzte Station, diesen nächsten Tagen hier in dem schönen Linz. Das Thema sehen wir schon, worum es heute geht. Wozu gibt es Sterne? Am 3. Oktober haben wir in Deutschland die Wiedervereinigung gefeiert. Diesmal der 21. Jahrestag der Wiedervereinigung. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, noch zu der Zeit, als das DDR war. Da lebte in der DDR ein Mann mit dem Namen Fritz. Nichts Besonderes. Aber er hatte einen Freund im Westen, und der hieß Franz. Und nun schreibt der Fritz eine offene Postkarte aus der DDR in den Westen und schreibt: Lieber Franz, deine Pistole ist gut angekommen, ich habe sie im Garten vergraben. 6 Wochen später schreibt er einen verschlossenen Brief wieder an den Franz im Westen und schreibt: Lieber Franz, inzwischen ist die Stasi hier gewesen und die haben mir den Garten umgegraben. Jetzt kannst du die Tulpenzwiebeln schicken. Also dieser Mann konnte sehr gut umgehen mit einem Garten. Heute Abend geht es nicht so sehr um einen Garten, sondern wir wollen uns sehr weit hinaus bewegen, in die weite Welt, nämlich bis an die Enden, bis an die Weiten, in die Weiten des Universums. Und darum dieser Titel: Wozu gibt es Sterne? Jetzt geht das hier nicht weiter. Muss ich mal sehen, was da, woran das liegt. Das ist so die Technik, aber das kriegen wir hin. Moment. Ja, jetzt haben wir es. Hier nochmal ein Blick auf meine Homepage www.wernergitt.de. Da kann man viele Aufsätze runterladen, auch ganze Bücher, auch in verschiedenen Sprachen, auch Traktate sind also dort runterladbar in etwa 60 verschiedenen Sprachen. Wenn wir nachdenken über die Sterne, dann gibt uns der Psalm 19 einen ersten Hinweis zu unserem Thema. Und dort heißt es: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht, und dieselbe geht hinaus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufenden Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Dieser Psalm fängt an: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und das hebräische Wort, das dort steht, ist Shamayim. Shamayim ist genau wie im Deutschen ein Wort, das 3 verschiedene Bedeutungen hat. Die erste Bedeutung von Shamayim ist, dass es den Lufthimmel bezeichnet. Also dort der Bereich, in dem die Spatzen fliegen und wo die Tauben sich aufhalten und fliegen. Dann gibt es die zweite Bedeutung für Shamayim, und das ist der Sternenhimmel. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung, dass dies die Wohnstatt Gottes ist. Welche dieser 3 Himmel jeweils gemeint ist, geht immer aus dem Textzusammenhang hervor. In diesem Fall, den wir jetzt hier im Psalm 19 gesehen haben, handelt es sich zweifellos um den Sternenhimmel. Und über den wollen wir ein Stück weit nachdenken. Die erste Frage, die wir uns anschauen, ist: Wie viele Sterne gibt es wohl? Wir kennen alle das Lied, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dieser Frage wollen wir einmal ein Stück nachgehen. Als Gott im Gespräch mit Abraham ist, das ist in 1. Mose 15, Vers 5, da sagt Gott zu Abraham, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und damit wollte Gott aufmerksam machen auf die unvorstellbar große Menge der Sterne. Damals mit bloßem Auge, also ohne Teleskop und ohne Fernrohr, konnte man etwa 3000 Sterne sehen. Das ist auch die verbürgte Zahl wissenschaftlicher Art, dass es etwa 3000 Sterne gibt. Das hat man bis zum Mittelalter so geglaubt und auch wissenschaftlich vertreten. Dann war Galilei der Erste, der ein Fernrohr zur Hand nahm und gen Himmel schaute. Und das, was er dort gesehen hat mit dem Fernrohr, hat er in seinem berühmten wissenschaftlichen Werk Sidereus Nuncius dann beschrieben. Und er sagt es wie folgt: Es ist wirklich etwas Großes, zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die alten Bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Galileo Galilei stellt also fest, es gibt viel, viel mehr Sterne, als wir bisher angenommen haben, wenn man ein Teleskop zur Hand nimmt. Oder in diesem Fall war es ja nur ein Fernrohr. Also halten wir fest, mit bloßem Auge sehen wir etwa 3000, Galileo Galilei sah etwa 30.000 Sterne. Ist das nun die Zahl der Sterne? Nun, die Bonner Durchmusterung, die 1862 von Orgelander und Schönfeld durchgeführt wurde, hat ergeben, dass es 324.198 Sterne gibt. Also es gab in der Geschichte der Menschheit einmal eine verbürgte Zahl der Sterne, die wir hier angegeben sehen. Ist das nun alles oder gibt es noch ein paar mehr? Nun, auf diesem Bild sehen wir unsere Milchstraße. Und unsere Milchstraße besteht aus sehr, sehr vielen Einzelsternen, wenn man das sich anguckt mit Hilfe der Teleskopie. Und man schätzt auf 100 Milliarden Einzelsterne. Manche schätzen die Zahl der Einzelsterne sogar bis zu 300 Milliarden Einzelsterne. Jetzt wollen wir mal die Frage stellen, ob das wohl noch ein Mensch zählen kann. Nehmen wir einmal an, ein Mensch zählt pro Sekunde 3 Sterne. Und wenn er das Tag und Nacht tut, ohne zu schlafen, ohne sonst etwas zu tun, dass er sich nur mit der Sternenzählung beschäftigt, und dann geben wir ihm noch sogar 100 Jahre Lebenszeit, dann ist die Frage, wie viele Sterne wird er zählen können oder wie lange zählt er, bis er einmal durch ist. Nun, in 100 Jahren käme er nur auf 10% der Sterne unserer Milchstraße. Wir sehen also, ein Mensch kann also die Sterne gar nicht zählen. Wir haben gesprochen von unserer Milchstraße, also einer der sichtbaren Galaxien, die wir ohne Fernrohr schon sehen, dieses weiße Band am Himmel. Von der nördlichen Halbkugel aus kann man noch eine weitere Galaxie sehen, das ist der Andromeda-Nebel. Der Andromeda-Nebel ist 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das ist der weiteste Blick, den wir mit bloßem Auge tun können. Von der südlichen Halbkugel kann man noch 2 weitere Galaxien sehen, das ist die kleine und die große Magellanische Wolke. Und das ist auch schon alles. 4 Galaxien können wir mit bloßem Auge erkennen. Ist das nun alles? Nun, hier sehen wir nochmal auf diesem Bild den Andromeda-Nebel. Der ist 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr sind 8,6 Billionen Kilometer. Und da sehen wir die Entfernung, das sind 19,4 mal 10 hoch 25 Kilometer. Wir haben den Eindruck, wenn wir die Teleskope gen Himmel richten, je weiter wir in das Universum hineinschauen, haben wir den Eindruck, dass der Schöpfer Galaxien zusammengestellt hat, zu sogenannten Galaxienhaufen, sodass wir selbst in den größten Entfernungen des Universums immer noch etwas sehen von der Schöpferherrlichkeit des Schöpfers. Hier sehen wir den Galaxienhaufen Virgo, der 65 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Wie viele Galaxien gibt es? Vier haben wir schon kennengelernt mit Namen. Wie viele gibt es überhaupt? Die moderne Stellarstatistik hat das abgeschätzt und wir kommen auf einige hundert Milliarden bzw. Billionen von Galaxien, die im Einzelnen alle so 100 Milliarden Einzelsterne haben oder weit drüber hinaus. All die Galaxien, die wir beobachtet haben, sind unterschiedlich. Keine ist der anderen gleich. Sie unterscheiden sich in der Leuchtkraft, in der Zahl der Sterne, in den magnetischen Eigenschaften, in den chemischen Eigenschaften, physikalischen Eigenschaften und so weiter. Ich zeige mal aus der Vielfalt der verschiedenen Galaxien einmal einige Bilder. Hier den Orionnebel oder den Ringnebel M57, die Plejaden, den Eulennebel oder hier eine Sambrero-Galaxie. Wir sehen, die Namen sind immer irgendwo entlehnt dem groben Aussehen dieser Galaxien. Hier die Whirlpool-Galaxie M51 oder die Wagenrad-Galaxie oder den Lagunennebel M8 oder hier heiße Sterne in einem Arm der Whirlpool-Galaxie M51. Hier ein Schmetterlingsnebel, auch das ist eine Galaxie. Im Psalm 66, Vers 3 steht dieses Wort, wie wunderbar sind deine Werke. Das konnte man zu der Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, noch gar nicht so erkennen an den Sternen. Erst, wo wir jetzt Teleskope einsetzen, Hubble-Teleskope und alle diese technischen Instrumente, wird uns das offenbar, was der Psalmist schon lange vorher ausgedrückt hat. Oder nehmen wir Psalm 92, Vers 6 hinzu. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Bezüglich der Sternenzahl finden wir in der Bibel eine Aussage bei dem Propheten Jeremia, Kapitel 33, Vers 22. Und da heißt es, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. Das heißt, die Bibel sagt uns hier, die Zahl der Sterne ist unzählbar für den Menschen. Ich kann mir vorstellen, einen Dialog zu damaliger Zeit, als Jeremia mit einem damaligen Astronomen gesprochen hat, da wird dieser Astronom gesagt haben, mein lieber Jeremia, sei du mal vorsichtig, was du da schreibst. Wir liegen jeden Abend auf dem Rücken und wir zählen die Sterne. Es gibt 3000 Sterne. Wenn du wissenschaftlich auf der Höhe sein willst, dann schreibe in deinem Buch, es gibt 3000 Sterne. Dann bist du wenigstens wissenschaftlich richtig. Und ich kann mir vorstellen, der Jeremia hat in einem solchen Dialog geantwortet. Stimmt, ich habe noch nicht einmal ein Semester Astronomie studiert, aber ich habe euch gegenüber doch einen großen Vorteil. Ich kenne nämlich den, der sie gemacht hat. Und er hat mir gesagt, er hat so viele Sterne gemacht, dass niemand sie zählen kann. Ich bleibe dabei, ich schreibe, was ich geschrieben habe. Es bleibt dabei. Und er hat gut daran getan. Erst wir im 21. Jahrhundert haben einen Eindruck vom Ausmaß der Anzahl der Sterne in unserem Universum. Die heutige abgeschätzte Zahl mit Hilfe der Stellarstatistik beträgt 10 hoch 25. Ich habe die Zahl mal hier ausgeschrieben, das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. So eine riesige Zahl an Sternen gibt es wohl. In der Geschichte der Astronomie hat sich immer wieder gezeigt, dass das, was man irgendwann einmal abgeschätzt hat, immer zu klein geschätzt war. Man musste immer später immer noch zulegen. Und so wird es hier bei der Zahl der Sterne auch sein. Wir wollen uns mal einen Eindruck verschaffen von dieser Menge der Sterne. Wie lange braucht ein Computer, wenn er 10 Milliarden Zählungen pro Sekunde ausführen kann? Wie lange wird er zählen? Nun, der zählt in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne, zweite Sekunde 20 Milliarden Sterne, dritte Sekunde schon 30 Milliarden Sterne gezählt. Wie lange braucht er, bis er einmal durch ist, alle Sterne? Nun, ich habe es ausgerechnet, er würde 30 Millionen Jahre zählen müssen mit dieser hohen Geschwindigkeit. Dann haben wir einen Eindruck von der Schöpfermächtigkeit dieses allmächtigen Schöpfers. Und im Schöpfungsbericht lesen wir, dass er alle die Sterne am vierten Schöpfungstag erschaffen hat. Durch sein Allmachtswort, es werde und es ward. Niemand kann die Sterne zählen, aber einer ist doch da, der sie zählen kann. Das ist der Schöpfer selbst. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Alle. Ohne Ausnahme. Ich fühlte mich dadurch herausgefordert von dieser Aussage und habe einmal überlegt, was wäre es, wenn wir die Sternennamen von jedem Stern, den wir ja gar nicht kennen, nur Gott kennt ihn, aber wenn wir das in Taschenbüchern schreiben würden und wir würden also in jeder Zeile einen Sternennamen schreiben, wie viele Bücher würden wir benötigen, um alle Sternennamen zu erfassen? Nun, nehmen wir an, ein Taschenbuch mit 35 Zeilen pro Seite, wie das üblich ist, 192 Seiten pro Buch, eine Zeile, ein Sternennamen, dann bekommen wir 6720 Sternennamen in einem Buch untergebracht. Nun, jetzt kann man weiterrechnen, bei 10 hoch 25 Sternen kommen wir auf 1,49 mal 10 hoch 21 Bücher, ein Buch 1,4 Zentimeter dick, dann kommen wir auf eine Regallänge, wenn wir alle Bücher nebeneinander stellen, auf eine Länge von 2 mal 10 hoch 16 Kilometer. Oder anders ausgedrückt, das wären 2100 Lichtjahre. Wobei ein Lichtjahr 9,5 Billionen Kilometer hat. Einer der nächsten Sterne in unserem Universum ist der Sirius, der 8,6 Lichtjahre entfernt ist. Das heißt, dieses Regal an Taschenbüchern hätte 250 Mal die Entfernung von der Erde bis zum Sirius, Buch an Buch gestellt. Der Schöpfer kennt alle Namen. Er vergisst sie nicht, er kennt jeden einzelnen Stern mit Namen. Wie viel mehr kennt er uns, jeden einzelnen mit Namen, auch mit seinem Leben. Im Teil 2 möchte ich etwas sagen über die Unterschiedlichkeit der Sterne. Kein Stern gleicht dem anderen. Der nächste Stern ist Proxima Centauri mit 4,28 Lichtjahren Entfernung. Das weiteste bekannte Objekt ist der Quasar PKS 2000-330. Der ist 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Verwechseln Sie bitte nicht die Lichtjahre mit Zeiten. Die sind Entfernungsmaße, hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun. Der hellste Stern ist Eta Carinae, er ist 4 Millionen Mal heller als unsere Sonne und er ist 6400 Lichtjahre entfernt. Wie gut, dass der so weit draußen im Universum ist. Wenn der an der Position der Sonne stehen würde, dann wären wir schon längst verglüht. Aber das hat der Schöpfer sehr weise eingerichtet, indem er diesen Stern sehr weit draußen angeordnet hat. Der größte bekannte Stern ist Alpha Herculis mit 250 Milliarden Kilometer Durchmesser. Das wären 21 Mal nebeneinander gelegt die Bahn unseres Planetensystems bis zum Pluto. Der kleinste bekannte Stern ist der Weiße Zwerg, LP 327-16, mit nur 1700 Kilometern Durchmesser, also halb so groß wie der Mond. In 1. Korinther 15, Vers 41, da lesen wir, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Mit diesem Satz, der hier so allgemein verständlich, nicht wissenschaftlich ausgedrückt ist, ist gesagt, kein Stern ist dem anderen gleich. Das ist Gottes Methode in der Schöpfung. Es ist nichts dem anderen gleich. Man kann sogar beweisen, mathematisch, dass es keine Schneeflocke auf dieser Erde gibt, die irgendeiner anderen, die im Laufe der Weltgeschichte gefallen ist, gleich ist der anderen. Sie sind alle unterschiedlich. Gott liebt die Vielfalt. Und das gilt auch für uns Menschen. Wir sind alle unterschiedlich. Jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage, warum gibt es eigentlich die Sterne? Wozu sind sie eigentlich da? Nun, die erste Antwort finden wir im Schöpfungsbericht selbst, wo Gott spricht, in 1. Mose 1, Vers 14, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung der Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Nach dieser Aussage, die wir gelesen haben vom vierten Schöpfungstag, haben die Sterne drei Zwecke. Erstens, sie seien zu Zeichen. Da komme ich noch später darauf zurück. Sie seien zur Bestimmung der Zeiten. Das tun wir heute noch. Wir messen die Tageslänge und auch die Jahreslänge durch die Gestirne. Und sie seien, um auf die Erde zu leuchten. Genauer, sind gemacht für uns Menschen. Darauf werde ich noch eingehen. Sie seien, um auf die Erde zu leuchten. Das heißt, die Sterne haben eine Botschaft an uns. So wollen wir die Frage stellen, wie verkündigen sie und auch was verkündigen sie? Wie sie verkündigen, das haben wir vorhin gelesen in Psalm 19, Vers 4, wo es heißt, es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Das soll heißen, es gibt keinen Sprachbereich dieser Erde, ob das Chinesisch ist oder Arabisch oder Russisch oder Deutsch oder Englisch, wo man die Botschaft der Sterne nicht vernehmen kann. Jeder von jedem Platz der Erde ist das wahrnehmbar. Und in Römer 10, Vers 18 greift Paulus diesen Text auf und er sagt, haben Sie es nicht alle gehört? Wohl, es ist ja in alle Lande ausgegangen, Ihr Schall und Ihr Wort bis an der Welt Ende. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und Ihre Rede an der Welt Ende. Das soll heißen, die Botschaft der Sterne ist von jedem Ort der Erde wahrnehmbar. Egal wo wir sind, ob am Nordpol, am Südpol, in den Wüsten dieser Erde oder in welchem Land auch immer. Zu kommunistischer Zeit behauptete das Land Albanien, sie seien der erste atheistische Staat der Welt. Sie hatten alle Bibeln abgeschafft, alle Prediger, alle Verkündiger und sie meinten, sie hätten alles, was mit Gott zu tun hat, ausgerottet. Irrtum. Die Botschaft der Sterne konnten sie nicht abschalten. In jeder Nacht war sie da. Das, was die Botschaft verkündigt. Jetzt kommen wir zu der Aussage, was verkündigen sie? Wie sie verkündigen, haben wir gesehen, überall hin und auch lautlos. Man kann sagen, mit null Phon verkündigen die Sterne. Aber was verkündigen sie eigentlich? Und das lesen wir in Römer 1, die Verse 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. so dass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ich staune mal wieder darüber, dieser Text ist 2000 Jahre alt etwa und es ist eine exakte Beschreibung unserer Zeit. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihm nicht gedankt. Ich erinnere mich noch, ich hatte einen Vortrag auf der Krim in Simferopol und sprach dort zu den Studenten und sagten die Studenten, haben sie wohl nachmittags auch noch Zeit, wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen. Und ich hatte auch den Nachmittag frei. Ich habe gesagt, das können wir machen. So haben wir uns in einem Hörsaal versammelt und die Studenten waren nun da und sie hatten viele Fragen. Und dann meldete sich ein Student und er sagte, was ist eigentlich mit den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben, die nie die Botschaft gehört haben? Nun habe ich gesagt, die wird Gott ganz anders richten, wenn sie die Botschaft nie gehabt haben. Aber sie haben die Botschaft der Schöpfung und der Sterne und daraus konnten sie schließen, dass ein Gott ist. Das ist eindeutig möglich, wie wir hier aus diesem Text sehen. Wenn manche Zeitgenossen unserer Zeit das nicht mehr zu erkennen vermögen, dann liegt das daran, dass wir indoktriniert sind mit der Evolutionslehre, die uns dieses natürliche Denken kaputt gemacht hat. Das ist die Folge dieser Evolution, dass unser Denken zerstört wird. Und in dem Moment sagte ich zu diesem jungen Mann, ich sage, aber Sie stehen nicht unter dieser Aussage, die hier steht. Sie haben heute das Evangelium gehört und von Ihnen verlangt Gott jetzt eine Entscheidung für Christus. Und dann gibt er mir folgende Antwort. Er sagt, schade, dass ich das heute gehört habe. Warum? Er wollte sein altes Leben weiterleben, sein altes Lodderleben und wollte niemanden über sich haben, dem er verantwortlich ist. Nun hatte er das Evangelium gehört, nun hatte er auch erkannt, dass er vor diesem Gott in einer ganz anderen Verantwortung steht als jene, die nie das Evangelium gehört haben. Wir haben bisher immer ganz allgemein gesprochen, dass Gott diese Sterne und diese Schöpfung und all das gemacht hat. Aber die Bibel ist genauer und gibt uns mehr Informationen darüber. Gleich am Anfang der Bibel, im ersten Vers steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also die Frage ist so zentral, so wichtig, dass wir auf der ersten Seite, im ersten Vers der Bibel, gleich die Antwort bekommen, woher das kommt. Gott schuf. Und das hebräische Wort, das dort steht, ist Elohim. Elohim ist aber eine Pluralform, das ist also nicht nur einer, das sind also offensichtlich mehrere. Aber das wird hier nicht im Einzelnen gesagt. Im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 26, da steht etwas, wo das auch nochmal so zum Ausdruck kommt, nämlich lasset uns Menschen machen. Also das klingt auch ganz deutlich, dass es nicht nur einer, der hier gewirkt hat, sondern offensichtlich mehrere. Aber es wird nicht mehr dazu gesagt. Wir wissen überhaupt nicht, wer das ist, was das für ein Gott ist. Und dann lesen wir noch etwas Merkwürdiges im Alten Testament bei den Sprüchen, Kapitel 8, Vers 30. Da heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Das heißt also, da war einer, so können wir uns das vorstellen, der war der Ausführende der Schöpfung, der also den Andromeda-Nebel gemacht hat, der all die Sterne gemacht hat, der das ausgeführt hat, diese Werke der Schöpfung, der auch das Leben gemacht hat, der uns gemacht hat, der jede Zelle konstruiert hat, der jeden Grashalm erfunden hat. Das ist der, der wird hier Werksmeister genannt bei Gott. In einer englischen Übersetzung heißt es, then I was a craftsman at his side. Also der Künstler, der Gestalter, der da bei Gott war. Mehr sagt das Alte Testament nicht über die Person dieses Schöpfers. Nur in dieser allgemeinen Form, dass Gott das gemacht hat und dass er einen Werkmeister gehabt hat, der das ausgeführt hat. Aber jetzt im Neuen Testament, da erfahren wir die volle Offenbarung, wer der Urheber der Sterne und aller dieser Dinge ist. Und das erfahren wir im Johannes, am Anfang gleich des Johannesevangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und wenn wir weiterlesen hier in diesem Text, dann sehen wir, wer das ist. Zunächst mal ist das hier noch verschlüsselt, wenn da steht das Wort. Was ist nun das Wort? Da in Vers 10 lesen wir, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Er war in der Welt. Also der war in unserer Welt, der das gemacht hat. Stellen wir uns das mal vor, der den Andromeda-Nebel gemacht hat, der alles gemacht hat, der war hier bei uns in dieser Welt. Aber er war, wenn ich jetzt fragen würde, war das einer hier unter uns, kann das niemand sagen, denn wir sind ja noch in der Welt. Aber dieser, der es gemacht hat, war in der Welt. Wir sehen, für mich als Informatiker ist das nochmal verschlüsselt und wir müssen das dekodieren. Und das geschieht dann im Vers 14. Jetzt erfahren wir in Wirklichkeit, wer das ist, die Person, die hier mit Wort bezeichnet wird. Und dann lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Dieser Craftsman, dieser Werkmeister, der Ausführer der Schöpfung, das ist der Sohn Gottes. Es ist Jesus. Jesus ist Gott. Das kommt in diesem Text hier oben nochmal zum Tage. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das nehmen viele Menschen in dieser Welt Anstoß, dass Jesus Gott ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott gleich. Das mögen viele Menschen nicht. Das fing schon an bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, die das abgelehnt haben. Alle Muslime lehnen ab, dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und viele Zeitgenossen auch in den Kirchen lehnen ab, dass Jesus Gott ist, Gott gleich ist, der Urheber aller Dinge ist. Aber wir müssen das Wort nehmen, wie es geschrieben steht, und damit entlarven wir auch alle möglichen Irrlehren dieser Welt, auch die Zeugen Jehovas, die nicht sagen, dass Jesus Gott ist. Und so werden wir an vielen Enden dieser Welt verführt mit Gedanken, die nicht göttlich sind, sondern die im Irrtum gehen. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist, so steht es in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also jetzt haben wir es ganz massiv, ganz klar, ganz deutlich. Jesus Christus ist der Urheber aller Dinge dieser Welt. Jede Zelle ist von ihm erfunden worden. Jedes Naturgesetz ist von ihm erfunden worden. Alles, was in dieser Welt überhaupt geschieht, bis in die größten Weiten des Universums, es ist alles durch ihn gemacht. Alles, ohne Ausnahme. Und wenn Jesus nicht wäre, säßen wir heute Abend nicht hier, weil er auch uns ausgedacht hat und das alles konstruiert hat. Er hat das Herz konstruiert, das Auge konstruiert. Es sind seine Ideen. Durch Evolution ist nichts entstanden, absolut gar nichts, sondern es ist entstanden durch einen allmächtigen Schöpfer, durch einen allmächtigen Gott mit dem Namen Jesus. So deutlich, so massiv erklärt uns die Bibel, wo das alles herkommt. Und das wollen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir wissen, woher wir kommen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. In Hebräer 1, Vers 2 wird das auch nochmal wieder deutlich gesagt. In diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Die letzte Botschaft Gottes, die wir haben, ist durch seinen Sohn uns gegeben. Und durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Also Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus eingesetzt als Schöpfer. Ich will es mal so ausdrücken, hat gesagt, mein lieber Sohn, du hast das Zeug dazu, du kannst das, du bist mit mir eins. Du bist genauso ewig und allmächtig. Es ist ein Klacks für dich, eine Welt zu machen, am vierten Schöpfungstag auszurufen, es werde und es ward. Dann war das da. Gewaltig. Wie groß ist dieser Jesus? Und ich habe den Eindruck, wir haben immer eine zu kleine Vorstellung von Jesus. Von Jesus können wir nie groß genug denken. Das ist ganz wichtig, dass wir das, wenn wir es noch nicht so gesehen haben, zur Kenntnis nehmen und von diesem Gedanken ausgehen. In der Astronomie hat man für die Sonne, für die Erde und für die Planeten besondere Zeichen erfunden. Und hier haben die Astronomen, möchte ich mal so sagen, einen guten Tag gehabt. Das war ein Tag der Weisheit. Da haben sie für die Erde dieses Symbol erfunden. Eine Kugel mit einem Kreuz darauf. Das ist das Symbol für die Erde. Das ist sehr, sehr gut gewählt. Denn auf dieser Erde, nicht irgendwo im Universum, nicht auf dem Jupiter oder irgendwo im Andromeda-Nebel, sondern hier auf dieser Erde stand ein Kreuz, genauer vor den Toren Jerusalems. Und an diesem Kreuz geschah etwas Unvorstellbares, was kein Mensch sich denken und erfinden konnte. Hier geschah die Erlösung des Menschen. Und darum kommen wir jetzt auf dieses Kreuz zu sprechen, näher. Von diesem Kreuz ist schon die Rede im Alten Testament bei Jesaja 53. Und da wird derjenige, der an diesem Kreuz hängt, schon beschrieben. Der Name wird nicht genannt, es ist noch verschlüsselt, es steht hier nur in der dritten Person geschrieben, er. Dieser er war der, der am Kreuz war. Und da heißt es von ihm, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben das völlig falsch eingeschätzt. Selbst die Theologen und all die Schriftgelehrten in Israel haben das völlig falsch eingeschätzt und haben gedacht, der dort am Kreuz ist, der ist von Gott geschlagen und gemartert. Aber hier wird uns gesagt, das geschah um unseretwegen. Auch unseretwegen, die wir heute Abend hier in diesem Saal sind. Das, was dort geschah, ist für uns geschehen. Für mich und für dich. So aktuell ist das, so gültig ist das für uns. Und dann geht es weiter. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nur deswegen, weil er gelitten hat, können wir frei ausgehen. Ich komme noch drauf zurück. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das war die Stelle, dort am Kreuz von Golgatha, wo Gott alle Sünde, zu der wir je in der Weltgeschichte fähig sind, geworfen hat. Und er wurde belastet mit jeder Sünde. Mit jeder Lüge, mit jedem Diebstahl, mit jedem Hass, mit jedem Ehebruch, mit jedem Zorn, mit allem, mit jeder Gottesferne, mit jeder Gottlosigkeit, mit allem wurde dieser eine am Kreuz dort belastet. Mit allem. Unglaublich, dass das jemand tragen kann. Wer ist der, der das getragen hat? Und jetzt kommt ein Gedanke, der ist für mich unfassbar. Können wir das fassen? Der dort am Kreuz hängt, ist der Urheber des Universums, ist der Schöpfer des Lebens, ist der, der alles gemacht hat. Hier hängt der Schöpfer selbst am Kreuz. Er hat sich so tief erniedrigt, so tief hat er sich herabgelassen zu uns Menschen, dass er verachtet, verspottet, verhöhnt wurde und dort am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Und die Maler haben das immer wieder dargestellt, die Situation des Kreuzes. In einer unglaublichen Weise sehen wir, wie hier zum Beispiel Matthias Grünewald dieses Leiden dargestellt hat, wie Gott selbst die Sünden der Menschen trägt. Hier eine Darstellung von Max Ernst. Oder hier in einer Kirche in Erfurt habe ich diese Aufnahme gemacht. Da hat man ein Kreuz gezimmert aus Abfallholz. Um damit zum Ausdruck zu bringen, am Kreuz, da wird der Abfall hingegeben. Der Abfall der Menschheit wurde auf dieses Kreuz geladen. Und dieses Kreuz mögen viele Menschen überhaupt nicht. Sie lehnen das ab. Aber dieses Kreuz ist aus der Welt nicht rauszukriegen. Hier auf diesem Bild sehen wir das höchste Kreuz in der Ex-DDR. Und zwar am Berliner Funkturm, der Ost-Berliner Funkturm. Und wir sehen, wenn die Sonne darauf scheint, auf diese Kugel, bildet sich ein Kreuz. Und die Kommunisten waren sehr, sehr verärgert, dass der Architekt so etwas konstruiert hatte, dass sich dort ein Kreuz bildet. Und sie haben alles daran gesetzt, dieses Kreuz loszuwerden, aber es war nicht möglich. Sie wurden das Kreuz nicht los. Und dann wanderte die Sonne am Tage rum, nicht wahr, wie wir das kennen, von Osten nach Westen, und das Kreuz wanderte mit. Und war weithin sichtbar über Berlin, dieses Kreuz. Ich staune manchmal, wie Gott Humor hat, dass hier dieses Kreuz in einem kommunistischen Land stand. Und hier sehen wir das größte Kreuz der Welt. Das steht nicht etwa in irgendeinem frommen Land, sondern in einem muslimischen Land. Dort in Dubai gibt es ein 7-Sterne-Hotel. Wir wissen, Sterne werden nach Kategorien bewertet. Und 5-Sterne-Hotel ist das die höchste Kategorie normalerweise, die es gibt. Aber die haben dort ein Hotel gebaut, weil die ja unvorstellbar viel Geld haben. Ein 7-Sterne-Hotel. Und sie haben es ganz bewusst höher gebaut als den Eiffelturm, nämlich 321 Meter hoch. Und der Eiffelturm ist 300 Meter hoch. Und sie wollten ein Hotel bauen, das auch von Weitem aussieht wie ein Segelboot. Und zu einem Segelboot gehört auch ein Mast. Und so haben sie einen großen Mast hochgezogen, der 321 Meter hoch ist. Und nun wollte man dort oben in der Höhe ein Restaurant noch haben. Und so wurde ein Restaurant gebaut. Und der waagerechte Balken, den wir da sehen, das ist ein Restaurant. Und von Seeseite sieht man weithin dieses größte Kreuz der Welt. Auch hier sehen wir gewaltig, wie dieses Kreuz hier aufgerichtet ist. Und das haben sie erst später gemerkt, als der Bau fertig war, dass sie hier ein Kreuz installiert haben. Und sie haben sich mächtig geärgert, dass sie hier das Kreuz an dieser Stelle hatten, wo das von Hochmut zeugen wollte, wir bauen riesig teure Hotels. Und hier noch einmal das Schattenkreuz, das wir in der Schweiz sehen. Ich war vor kurzem in der Schweiz in der Nähe von Interlaken und da haben wir die Jungfrau, dieses große Gebirgsmassiv. Und Anfang Oktober, wenn die Sonne einen bestimmten Stand hat, dann bildet sich dort im Gebirge ein Schattenkreuz. Gewaltig. Wie der Schöpfer das gemacht hat, dass sich dort so ein Kreuz bildet. Wir sehen, das Kreuz werden wir nicht los. Es ist überall in der Welt zu finden. Jetzt kommen wir auf diesen Satz nochmal zu sprechen. In 1. Mose 1, Vers 14. Sie seien zu Zeichen die Gestirne. Und jetzt sehen wir uns dazu ein Bild an. Auf diesem Bild sehen wir dort in gestrichelter Form dort eingekreist, 4 Sterne. Und das kann man von der südlichen Halbkugel sehen. Und als die Seefahrer nach Süden gefahren sind und zur südlichen Halbkugel kamen, fiel ihnen ein Sternbild ganz besonders auf. Bestehend aus 4 Sternen. Es ist das kleinste Sternbild unter den 88 Sternbildern, Aber es ist das am deutlichsten sichtbare Sternbild. Und sie auch hier haben sie viel Weisheit hineingelegt, muss ich sagen. Sie haben das genannt, das Kreuz des Südens. Und wir wollen uns einmal dieses Kreuz des Südens näher anschauen. Dieses Kreuz des Südens hat vier solche Sterne, die ein Kreuz miteinander bilden. Und als ich in Südafrika war, da sagte mir ein Südafrikaner, er sagte, wissen Sie, Sie haben auf der nördlichen Halbkugel das Kreuz von Golgatha gehabt. Uns hat der Schöpfer dieses Kreuz jeden Abend an den Himmel gezeichnet. Jeden Abend sehen wir dieses Kreuz. Das hat mich fasziniert, dass dort auch ein Kreuz zu sehen ist. Und so habe ich etwas näher mich mit diesen astronomischen Fragen auseinandergesetzt. Und da gibt es zwei Besonderheiten, die im Zusammenhang stehen mit dem, was wir im Schöpfungsbericht gelesen haben, dass die Gestirne Zeichen auch sind. Nicht alle, aber hier, wie wir es hier sehen. Und da kann man feststellen, es gibt innerhalb dieses Sternbildes des Kreuzes des Südens eine Sternkonstellation, die man nur mit dem Teleskop sehen kann. Man kann das in dem kleinen Bildchen erkennen. Da gibt es Sterne in allen möglichen Farben. Da gibt es blaue Sterne, orange Sterne, rote Sterne, alle möglichen Farben. Als der Astronom John Herschel das zum ersten Mal gesehen hat, hat er gesagt, das ist ein Schatzkästchen, das ist eine Juwelenbox. So etwas hatte man bisher im ganzen Universum noch nirgends entdecken können. Eine Juwelenbox im Sternbild des Kreuzes des Südens. Merken wir, wofür das ein Hinweis sein kann und ist? Es ist ein Hinweis auf den Himmel, der Schatz, von dem Jesus ja auch gesprochen hat. Aber jetzt kommt das und dadurch ergänzt sich das gut. Auch in dem Sternbild des Kreuzes des Südens gibt es noch eine andere besondere Konstellation, die wir auch sonst nirgendwo so gefunden haben im Universum. Da gibt es eine Dunkelwolke und diese Dunkelwolke ist so dicht, so schwarz, dass das Licht der Sterne, die es dahinter zweifellos auch gibt, nicht durchdringen kann. Und so haben die Astronomen einen speziellen Namen dafür gefunden. Sie nennen das den Kohlensack. Haben wir schon mal einen Kopf in einen Kohlensack gesteckt? Wo schwarze Kohle drin ist, da kommen wir schwarz, Kohlpech, schwarz, kommen wir dort heraus. Also ein Bild dieser Kohlensack. Und jetzt sehen wir schon, was mit dem Kohlensack, was Gott damit meint. Diese Finsternis hier, dieser schwarze Kohlensack ist ein Hinweis auf die Hölle. Die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Ein Ort, wo Jesus sagt, ein Ort des Zähneklappens und des Heulens. Ein Ort der Einsamkeit. Ein Ort, ein furchtbarer Ort. Und jetzt kann man die Frage stellen, warum ist das gerade angeordnet in diesem Sternbild des Kreuzes? Warum finden wir dort den Himmel symbolisiert und auch die Hölle? Da können wir eine wichtige Lehre daraus ziehen, weil unter dem Kreuz Jesu sich unsere Ewigkeit entscheidet. Ob wir einmal die Ewigkeit im Himmel verbringen werden oder in der Hölle. Der Jesus hat davon gesprochen, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt. Und er hat uns verkündigt, dass der Himmel ein unvorstellbar schöner Ort ist, wo er sein wird in alle Ewigkeit, wo auch Gott der Vater sein wird, wo es ewig herrlich und schön sein wird, wo es erfülltes Leben gibt in Ewigkeit. Niemand wird dort Angst haben vor der Zukunft. Niemand wird dort mehr sterben. Es ist deswegen, weil es die Welt Gottes ist. Das ist eigentlich der Platz, den Gott für uns vorgesehen hat, der für uns ausgedacht ist. Und der andere Platz, die Hölle, ist vorgesehen für den Teufel und für seine Dämonen. Aber die Bibel sagt uns, das hat der Jesus deutlich gesprochen, wer sich nicht rufen lässt in die Nachfolge Jesu, der muss wissen, dass diese Hölle der ewige Aufenthaltsort wird für solche Menschen. Wenn wir uns aber zu Jesus Christus bekehren und unsere Sünde am Kreuz abladen, dann werden wir befreit von aller Sünde und dann sind wir gebucht für den Himmel. Eine unglaublich gute Botschaft. Nie ist dem Menschen etwas Besseres gesagt worden als diese Botschaft. Aber ich muss gleichzeitig sagen, in keinem Buch der Weltgeschichte steht gleichzeitig auch drin so eine schreckliche Situation, wie es die Hölle ist. Das müssen wir auch wissen. Beide Orte sind reale Orte. Und der Jesus hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, damit wir in den Himmel kommen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und da meldet sich dann eine Frau und sie sagt, sagen Sie mal, kann man noch in den Himmel kommen? Kann jemand in den Himmel kommen, wenn er 1000 Leute umgebracht hat? Ich merkte schon an ihrem Tonfall, das war eine Fangfrage. Sie wollte jetzt mal sehen, was ich wohl dazu sage. Und da habe ich zunächst mal geantwortet mit einer Rückfrage. Und ich habe gesagt, was meinen Sie, wie viele Leute lassen Sie gerade noch zu, dass Sie ermordet haben dürfen, um noch in den Himmel kommen zu können? 3 Leute oder 5 oder 10? Machen Sie mal einen Vorschlag. Aber sie hat nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann will ich es Ihnen erklären. Ich sage, wenn jemand 1000 Leute umgebracht haben sollte und wenn er Buße tut und erkennt, wie böse er gehandelt hat und kommt zu Jesus und bittet um Vergebung, wirklich, dass ihm das wirklich grenzenlos leid tut, bittet um Vergebung, dann wird ihm vergeben. Die Vergebungskraft des Kreuzes ist unvorstellbar groß, sodass auch so einer noch gerettet werden kann für den Himmel. Und dann sagt diese Frau zu mir, wissen Sie, wenn das so ist, dann möchte ich im Himmel nicht sein, wenn da solche Leute sind. Oh, ich sage, dann bleibt Ihnen nur noch die Alternative, das ist die Hölle. Und in der Hölle, da werden Sie mit Sicherheit solche finden, die nicht nur 1000 umgebracht haben, da werden Sie alle die Leute finden, die sogar ein paar Millionen auf dem Kerbholz haben, aber die nie Buße getan haben und auch solche, die nie umgekehrt sind zu Jesus. Die werden Sie dort finden. Dann mal gute Nacht, wenn Sie dahin wollen. Ich weiß nicht, wie sie sich entschieden hat. Wir sehen also, unter dem Kreuz werden wir heil, unter dem Kreuz wird uns vergeben, unter dem Kreuz entscheidet sich eine ganze Ewigkeit für uns. Das müssen wir sehr klar wissen und sehr klar erkennen. Wir haben hier nochmal dieses Kreuz des Südens mit einer großen Teleskopaufnahme und wir sehen hier die 4 großen leuchtenden Sterne, die ein Kreuz bilden. In der starken Vergrößerung sieht man das. Viele Sterne dort auch sind aus unserer Milchstraße. Und wir können auch die Dunkelwolke erkennen, aber die Sterne, die man dort davor sieht, das sind Sterne, die vor dieser Dunkelwolke liegen. Etliche Länder der südlichen Halbkugel haben dieses Bild des Kreuzes des Südens in ihre Flaggen aufgenommen, wie wir hier sehen, Australien und auch Brasilien und Papua-Neuguinea, Samoa, die Weihnachtsinseln, die Kokosinseln, Neuseeland. Dort finden wir dieses Kreuz des Südens. Man hat sogar festgestellt, in der Whirlpool-Galaxie, auch dass wir dort das Zeichen des Kreuzes finden. Wir haben sicher schon mal gehört, die Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus wäre an einem Pfahl hingerichtet worden. Das ist natürlich ein völlig falsch. Hier haben wir, weil der Schöpfer selbst das Zeichen hineingelegt hat in seine Schöpfung, dass wir das sehen können. Es war nicht ein Pfahl, es war ein Kreuz, wie es die Bibel auch deutlich sagt. Das Kreuz finden wir nicht nur in dem Makrokosmos, in den Gestirnen, sondern auch im Mikrokosmos. Wie hier sehen wir das Kreuz. Wenn eine Träne trocknet, dann kristallisieren die Salze der Träne aus. Und diese Salze bilden als Kristallform ein Kreuz oder mehrere Kreuze. Auch das hat der Schöpfer sehr weise gemacht. In einer Träne gibt es 80 verschiedene Salze und wir wissen von der Chemie her, dass es tausende von Kristallformen gibt, wenn die verschiedenen Salze auskristallisieren, auch Gesteine. Sie bilden alle möglichen Formen, aber die Träne, die bildet ein Kreuz. Und wir sehen, das hat was zu tun mit dem Kreuz Jesu. Dort wurde für alle Schmerzen, für alle Sünde gelitten. Und da wurde auch viel geweint. Und die Bibel sagt uns sogar noch etwas ganz Merkwürdiges. Der Allmächtige, der ewige Gott sagt uns in Jeremia 14, Vers 17, und du sollst zu ihnen dies Wort sagen, meine Augen fließen über von Tränen unaufhörlich Tag und Nacht. Merkwürdig. Hier ist die Rede davon, dass Gott weint. Der ewige, allmächtige Gott weint. Warum das? Er ist doch im Himmel, da ist doch alles wunderbar. Er ist an einem Ort, wo es herrlich ist, wo es ewig Licht ist, wo erfülltes Leben ist und da weint Gott. Warum weint er? Er weint um uns Menschen, die sich nicht zu Jesus, zu seinem Sohn rufen lassen, die sich nicht bekehren und er sieht, sie laufen zwangsläufig in die Hölle. Sie lassen sich von dem Weg der Hölle nicht abbringen. Und dort werden sie landen in Ewigkeit. Das ist der Bestimmungsort dann, wenn wir Jesus abgelehnt haben, wenn wir unser Leben nicht mit ihm gelebt haben. Aber Jesus sagt, komm, lass dich rufen. Und wenn wir uns rufen lassen, dann sagt der Jesus das, was er auch dem Zachäus gesagt hat, diesem Betrüger. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und das können wir auch erleben, dass uns Heil widerfährt. In der Nordsee gibt es eine kleine Hallig, das ist die Hallig Hoge. Und da werden manchmal auch Leute, die irgendwo Schiffbruch gehabt haben, angeschwemmt. Und da hat man früher einmal einen Seemann gefunden, der dort gestrandet ist. Und dann hat man ihn dort begraben und hat das draufgeschrieben. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir keine ewige Heimat. Das ist das, was wir brauchen. In Düsseldorf gibt es vor einer Kirche diese Kreuzigungsszene, die sehr symbolhaft ist. Wir sehen in der Mitte das Kreuz Jesu und dann die beiden Schächer. Und schauen wir mal genau hin, der eine Schächer, der schaut zu Jesus hin. Das ist der Schächer, der zunächst auch in der Ablehnung war, aber dann sagt er, Herr, denke doch an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und was sagt Jesus ihm? Heute noch. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er gibt ihm die Gewissheit des Himmels. Das heißt, auch diesem Verbrecher konnte Jesus alles vergeben, sodass er frei ist für den Himmel, dass er Zugang hat zum Himmelreich. Und wir schauen uns den anderen Schächer, wir sehen, der schaut weg von Jesus. Und das drückt aus, er lehnt Jesus ab und geht in ablehnender Weise in den Tod und damit direkt in die Hölle. Diese beiden Menschen stehen symbolhaft auch hier für uns, wer wir sind. Hier nochmal der sich von Christus abwendende Schächer und hier der sich zu Christus hinwendende Schächer. Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 3, da steht, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil, das uns in Jesus gegeben ist, wenn wir das nicht achten? Dann gibt es keine Erlösung, keinen Himmel für uns. Es kommt darauf an, dass wir diesen Jesus annehmen, in diesem Leben, dass wir ihn finden. und auf diese Weise zum ewigen Leben gelangen. Und das soll auch das Ziel des heutigen Abends sein. Wer von sich sagen kann, er hat sich in seinem Leben noch nie zu Jesus bekehrt. Ich frage nicht, zu welcher Kirche wir gehören. Große, kleine, das ist ja gar überhaupt nicht die Frage. Danach fragt auch Jesus überhaupt nicht. Er fragt, hast du dich in diesem Leben irgendwann einmal entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen? Hast du dich bekehrt zu ihm? Bist du alle deine Schuld losgeworden unter dem Kreuz Jesu? Hast du dich in dieser Weise zu Jesus hingewandt? Dann hast du ewiges Leben. Ich will uns das abschließend nochmal deutlich machen an zwei Beispielen, aus denen wir sehr viel lernen können. Vor einigen Jahren war ich in Namibia gewesen, dem früheren Deutsch-Südwestafrika, hatte Vorträge in Windhoek. Und wie ich das bei jedem Vortrag mache, ich habe dort auch eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen und das Leben festzumachen. Und ich erinnere mich noch, ich sehe die beiden Frauen noch vor mir, da waren sie gekommen in den Ausspracheraum, zwei Schwestern, beide so um die 30 Jahre alt, vielleicht die eine 30, die andere 32, so ungefähr. Und ich stellte ihnen die Frage, ich sagte, warum sind Sie gekommen? So habe ich das Gespräch da mal so begonnen, man muss ja ins Gespräch kommen. Und da sagten die beiden, wie aus einem Munde, wir wollen in den Himmel. Ich denke, das ist prima, wenn einer mit so einer solche Antwort gibt, so klar, wir wollen in den Himmel. Solchen Menschen kann geholfen werden, so wie der Schächer auch, wo er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist die beste Frage, die wir haben, wie komme ich in den Himmel? Und die hatten diese Frage. Und da habe ich sie zunächst mal gefragt, ich sage, wie kommen Sie dazu, dass Sie das so präzise formuliert haben? Das höre ich nicht alle Tage so in dieser Form. Und dann sagten sie, ja, das können wir Ihnen sagen, wir sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber wir haben, als wir so ins Teenageralter kamen, haben wir uns von all dem, was wir zu Hause gelernt haben, abgewandt. Wir haben das Elternhaus verlassen und wir haben alle möglichen Dinge gemacht, gesündigt bis zum geht nicht mehr. Alles haben wir gemacht. Die eine sagte, ich bin nach England ausgewandert oder hingereist und wollte da das Leben kennenlernen und alles. Und dann sagten sie, vor einer Woche ist unser Vater gestorben. Und auf der Beerdigung wurde sehr viel über den Himmel gesprochen und es wurde gesagt, dass der Vater jetzt im Himmel ist. Und jetzt ein paar Tage später sind Sie hier mit den Vorträgen und Sie haben auch heute Abend so viel über den Himmel gesagt. Jetzt ist in uns der Wunsch entstanden, obwohl wir so weit weggekommen waren vom Glauben, wir wollen auch in den Himmel. Und dann haben diese beiden Frauen eine Entscheidung getroffen, wir haben gebetet und sie gehen jetzt mit Jesus. Heimwärts, zielwärts zum Himmel. Das ist der Punkt. Und wenn wir diese Frage haben, wie komme ich in den Himmel, das ist die beste Frage, die wir haben. Diese Frage müssen wir unbedingt in diesem Leben klären. Jenseits der Todesmauer ist nichts mehr möglich. Was jenseits der Todesmauer kommt, ist alles ewig. Da ist nichts mehr zu korrigieren. Gar nichts. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und darum wissen wir auch, wie wir handeln können. Und ein zweites möchte ich sagen, ich erinnere mich noch, das war in der Schweiz, da hielt ich Vorträge. Es war ein Wetzikon und nach dem Vortrag waren noch so ein paar junge Leute auf mich zugekommen und sie haben ein paar Fragen gestellt. Und dann kommt in dem Moment ein junges Ehepaar auf mich zu und sie sagen, kann man sich hier heute Abend bekehren? Eine wunderbare Frage. Ich sage, natürlich kann man das. Ich habe das gesagt und das kann man bei mir nach jedem Vortrag. Ich lade immer dazu ein, dass man sich bekehren kann. Und dann sage ich, Moment, wir sind hier gleich fertig mit den Fragen. Nehmen Sie da schon mal Platz, da haben wir schon ein paar Stühle hingestellt. Setzen Sie sich dorthin. Und dann waren es auch nur noch ein paar Minuten, dann ging ich dorthin. Und in dem Moment, wo ich dort ankomme, da fängt die Frau an und sagt, bevor wir irgendetwas anfangen, möchte ich zunächst einmal sagen, dass Sie wissen, wer wir sind. Und dann sagt die Frau, wir haben vor einiger Zeit einmal eine CD von ihnen gehört. Die hat uns ein Nachbar gegeben. Und diese CD haben wir gehört und auf der CD haben sie gesagt, dass Gott das nicht mag, wenn Menschen unverheiratet zusammenleben. Ich sage, das stimmt, das habe ich wohl gesagt. Und dann sagen sie, da haben wir einen Schock bekommen und wir haben ja unverheiratet zusammengelebt. Und dann sagt sie, dann habe ich hier zu meinem, wie soll ich sagen, Freund oder Mitbewohner gesagt, wir müssen heiraten. Du, das gefällt Gott nicht. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, haben geheiratet. Und dann sagt die Frau, ich bin oder war sehr schwer herzkrank und sollte eine große Herzoperation haben. Aber als wir geheiratet haben und ich zum Arzt ging, sagt der Arzt, es ist alles heil. Es ist ein Wunder passiert. Es war keine Operation mehr nötig, keine Herzoperation. Und sie sagen, wir haben unsere Hochzeitsreise nach Hawaii gemacht und da gibt es Berge rauf und runter und ich konnte mit dem Fahrrad fahren. Es war alles in Ordnung. Ich sage, sehen Sie, so reagiert Gott, wenn wir gehorsam sind. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann kommt uns Gott mit 7 Meilenstiefeln entgegen und segnet uns und segnet uns. Und dann sagt die Frau weiter, ja, sagt sie, und ich habe immer eine Stelle gesucht und hatte schon viele Bewerbungen geschrieben, aber ich bekam nur Ablehnungen. Nach der Hochzeit habe ich eine Bewerbung geschrieben, bekam sofort eine Stelle und ich habe sehr nette Kolleginnen. Ich sage, sehen Sie, da hat Gott noch einen draufgesetzt. So macht Gott das. Er ist unwahrscheinlich großzügig dann, wenn wir nur einmal ein Stück gehorsam sind. Und dann sagt sie, wir haben ja nun schon erlebt, dass Gott gut zu uns ist. Und dann sagt sie, auf der CD, da haben sie immer gesagt, dass man am Ende, dass man sich jetzt bekehren soll zu Jesus Christus. Und dann haben sie gesagt, da kann man in so einen Raum hinkommen und da kann man das dann tun, da geschieht das. Aber jetzt auf der CD, da ist kein Raum, was sollten wir nun machen? Und dann sagt die Frau, und dann haben wir immer schon im Internet sie verfolgt, wo sie gerade Vorträge halten. Und jetzt war es so, dass sie 2 Stunden weit entfernt waren, 2 Autostunden, und haben gesagt, das ist kein Problem, die 2 Stunden werden wir jetzt fahren. Und darum sind wir jetzt hier. Und jetzt wollen wir uns bekehren. Und dann haben die beiden sich dort, wo wir dort saßen, auf den Stühlen, bekehrt zu Jesus Christus. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und dann haben die das in ganz klarer Weise festgemacht. Jeder Fall ist anders, woher wir kommen. Ich habe 2 Beispiele mal genannt. Aber eines, das gilt für jeden. Für jeden hier auf dieser Erde, wer einmal im Himmel sein möchte, wird es nur dann sein, wenn wir zum Herrn Jesus kommen. Der Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater ohne mich. Niemand. Manche Leute sagen, ja, ich glaube an Gott. Das reicht nicht. Das ist nicht der Weg. Gott hat verordnet, dass wir durch den Herrn Jesus zum Glauben und damit zum Himmel kommen. In keinem anderen ist das Heil, worin wir können selig werden, als ganz allein durch den Namen Jesus. Also nicht durch Maria, nicht durch Heilige, nicht durch irgendwas, was wir Menschen hinzugetan haben, erfunden haben, auch nicht durch Gott allein. Neulich hat mir jemand gesagt, ja, ich gehe direkt zum Chef, zu Gott. Irrtum. Dann kommst du nie in den Himmel, selbst wenn du an Gott glaubst. Weil Gott verordnet hat, und dazu brauchen wir die Bibel, wo wir das lesen können, weil Gott verordnet hat, dass du nur ganz alleine durch den Herrn Jesus zum Glauben und zum Himmel kommen kannst. Wir sehen also, Gott hat uns das sehr, sehr einfach, sehr klar erklärt, wie wir dort hinkommen. Und wir sehen, die ganze Welt sozusagen schreit danach, dass wir in den Himmel kommen. Jetzt komme ich nochmal auf das Wort Shamayim zurück. Wir haben über den Sternenhimmel gesprochen und der Sternenhimmel weist uns auf den Himmel Gottes hin. Wir haben so viele Zeichen, die der Herr uns gegeben hat. Und wir haben das geschriebene Wort, dass wir wie wir in den Himmel kommen können. Das Einfachste ist, dass wir so, wie wir sind, heute in den Raum da drüben kommen, den ich gleich noch erklären werde, und uns dort entscheiden für Jesus Christus und dann in den Himmel kommen. Heute bekommen wir die Zusage des Himmels und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder, der zu mir kommt, er wird das Himmelreich geschenkt bekommen. Mit Gewissheit. Das ist sehr wichtig, mit Gewissheit. Viele Leute sagen mir, man kann das ja hier gar nicht wissen, ob man in den Himmel kommen kann. Doch, der Jesus hat es mir gesagt. Neulich kam eine Frau zu mir und sie sagte, sie war 22 Jahre ganz aktiv in der katholischen Kirche, hat jeden Gottesdienst besucht, alles mitgemacht, was gesagt wurde. Aber sie hat nicht gewusst, dass sie in den Himmel kommt. Ist das nicht ein Skandal, möchte ich sagen, dass man das nicht weiß? Dass man das in 22 Jahren nie gehört hat? Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft Jesu, dass wir uns bekehren zu Jesus Christus, damit wir den Himmel haben. Und das ist die Botschaft zentral, die wir verkündigen. Denn dazu war der Jesus in diese Welt gekommen. Ich werde gleich rübergehen, wenn man hier am Ausgang hier geradeaus weitergeht und ein paar Treppenstufen hochgibt. Da haben wir so ein Konferenzzimmer, da haben wir viel Platz, da können jetzt viele kommen. Und jeder, der unter uns ist und der sagt, ich bin mir nicht gewiss, ob ich in den Himmel kommen werde, wenn ich in der kommenden Nacht sterben werde, der sollte kommen. Und wenn jemand das schon genau weiß und hat jemand mitgebracht, einen Nachbarn oder einen Freund oder Freundin oder wen auch immer, dann dürfen wir den bei der Hand nehmen und bringen ihn mit. Und dann kommen wir gemeinsam dorthin. Gar keine Frage. Diese Frage müssen wir klären. Ist doch schön, wenn wir jemanden bei der Hand nehmen, der Jesus hat gesagt, führet sie herein ins Himmelreich. Ein wunderbarer Dienst, den wir tun können. Und ich habe manchmal erlebt, manchmal muss man auch einen ins Himmelreich hineinschieben. Ist manchmal auch nötig, einen kleinen Schubs geben. Nicht mit Gewalt, aber einfach mit zarter Hand einfach holen. Ich war in Japan gewesen und zur Hauptverkehrszeit sind die U-Bahnen unvorstellbar voll. Man kriegt die gar nicht rein. Und da gibt es Schieber. Das sind Angestellte in Uniform mit weißen Handschuhen und die schieben die Leute, die drücken die Leute hinein in die U-Bahn, damit noch mehr Leute Platz haben. Weil die von alleine offensichtlich nicht genug weitergehen und man kann noch mehr Leute reinstopfen, damit sie dort hineinpassen und dann weiterfahren können. Dass nicht so viel am Bahnsteig stehen bleiben. Und ich möchte dieses Bild mal verwenden. Manchmal muss man jemanden auch so ein bisschen so mit sanften weißen Handschuhen mit hineinziehen oder schieben in das Himmelreich hinein. Aber wichtig ist, dass wir ankommen, dass wir das Ziel erreichen, das Ziel der Ewigkeit. Lassen wir uns rufen, kommen wir. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der genauso wie diese jungen Frauen sagt, ich war mal in jungen Jahren irgendwie dabei, da habe ich viel gehört. Aber irgendwie bin ich von allem dann abgekommen, durch irgendwelche Lebensumstände, was immer das auch gewesen sein mag, bin ich weggekommen. Ich will wieder neu anfangen, ich will neu aufsetzen. Und der Jesus wird sagen, komm, komm, ich nehme dich an. Weil es so wichtig ist, dass wir das Himmelreich erreichen. Wir merken, das ist unvorstellbar wichtig. Und diese Sache müssen wir unbedingt in diesem Leben klären und in diesem Leben tun. Und ich kann eins versprechen, das hat der Jesus so uns von seinem Wort her klar gemacht. Jeder, der da kommt, und da kann man mich nachher hinter beim Wort nehmen, und der das will, der wird heute mit der Gewissheit des ewigen Lebens nach Hause gehen. So klar hat uns der Jesus das offenbart in seinem Wort. Und so klar müssen wir es auch wissen, wohin wir unterwegs sind. Ich will es mal so sagen, alle, die wir hier sind, du bist zu schade für die Hölle. Du gehörst in den Himmel. Und das ist der Grund, warum ich solche Vorträge mache, um Menschen für den Himmel einzuladen. Dass durch solche Veranstaltungen einmal einige mehr im Himmel sind. Das ist der Auftrag. Das ist die Botschaft, die der Jesus uns aufgetragen hat. Also, gleich, wenn noch hier ein Abschiedswort gesagt wird, dann gehe ich hier rüber, geradeaus durch, die kleine Treppe hoch, kommen Sie einfach dazu. Es wird dort niemand gezwungen, wenn jemand sagt, ich höre mir das einfach mal an, Und mal sehen, was ich dann mache. Auch das ist möglich. Wir leben bei Gott in großer Freiheit. Er zwingt uns nie. Sondern er ruft uns in seiner Liebe und Barmherzigkeit.